Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Wir sprechen heute auch wieder über aktuelle Fragen des Rechts, unseres Rechtsstaats und der Verfassung und haben dabei natürlich unseren Blickwinkel Datenschutz und Informationsfreiheit immer mit dabei. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin. Und am anderen Ende der Strippe, wie immer, Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der Ping. Hallo Nico, grüß dich.
Hallo Stefan, Tag.
Wir haben eine ganze Reihe von einzelnen Themen heute uns vorgenommen, mal gewichtiger, mal ernster, mal weniger ernst, aber bunt, sag ich mal, vorsichtig. Einsteigen wollten wir mit einem Artikel, der sich in der Welt fand, jetzt vor 2 Tagen. Hat ein freier Autor der Welt, Christoph Lemmer, sich über den Datenschutz echauffiert. Und zwar im Zusammenhang mit dem wirklich schlimmen Anschlag in Berlin auf den Christopher Street Day hat er es als absurd bezeichnet, dass die Polizei das Fahndungsfoto auf Social Media nicht posten durfte. Womit hat er sich auseinandergesetzt? Er hat vor dem Hintergrund des Anschlags und der Suche nach dem Attentäter sich mit der Frage auseinandergesetzt, warum die Polizei eigentlich relativ rasch eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet hat, aber das Fahndungsfoto nicht auf Social Media gepostet hat, sondern dort nur einen Link reingestellt hat auf ihre eigene Webseite, wo dann das Fahndungsfoto zu finden war und warum auf Social Media auch der Name des betroffenen Beschuldigten oder Verdächtigen abgekürzt wurde. Und das begründet der Autor Lemmer damit, dass er sagt, naja, der Datenschutz sei in Deutschland ja speziell, offensichtlich anders als in anderen europäischen Staaten. Und dann fängt er an, also sich insbesondere darüber zu echauffieren, dass es doch wirklich schlimm wäre, wenn man beim Fahndungsaufruf den Namen kürzen müsste aus Datenschutzgründen, wenn man das Foto auf Social Media nicht posten dürfte, das sei doch wirklich absurd, das sei doch vollkommen kontraproduktiv. Und ähnlich absurd, und dann geht er in ein allgemeines Datenschutz-Bashing über, ähnlich absurd sei es, wie der staatlich verordnete Zwang, Internetnutzer auf jeder Webseite mit Cookie-Bannern zu nerven, da sei auch der Datenschutz schuld. Und schließlich sei der Datenschutz absurd deswegen, weil man ja die ganzen Datenschutzhinweise der Verantwortlichen lesen müsste, seitenlang lesen müsste und bestätigen müsste, dass man es gelesen hat. Und das sei doch totaler Blödsinn und deswegen sei der Datenschutz irgendwie nicht in Ordnung. Nico, willst du was dazu sagen oder soll ich mal meiner Seele?
Also mir fällt da nicht so furchtbar viel ein, außer Sommerloch. Ja. Und ich weiß auch gar nicht, was der Anlass dieses Beitrags ist, weil es ist ja nicht so, dass sie den nicht gefasst haben. Ja, also warum man jetzt darüber diskutiert, ob und wo das Foto irgendwie dann von der Polizei publiziert worden ist, ist mir unbegreiflich. Datenschutz als Prügelknabe mit irgendwie gepflegtem Viertelwissen zum Datenschutz, das kennen wir zu Genüge. Und ich glaube, nach diesem islamistischen Anschlag im Berliner Tiergarten auf den CSD, dem ich auch teilgenommen habe, gibt es nun wirklich Wichtigeres zu diskutieren als die Frage, warum da irgendwo ein Foto nicht verbreitet worden ist.
Ja, jedenfalls kann ich dir nur beipflichten, versucht da jemand offensichtlich eine billige Nummer loszuwerden. Im Zweifelsfall ist der Datenschutz schuld und absurd. Aber es würde helfen, auch dem Autor Christoph Lemmer würde es helfen, sich einfach mal kundig zu machen. Gehörte ja früher mal zum journalistischen Handwerk, vielleicht einfach mal zu schauen, worüber man da schreibt und was man so an Auffassung verbreitet. Also es geht schon damit los, zu behaupten, der Datenschutz in Deutschland sei speziell oder irgendwie anders als im Rest von Europa. Also rechtlich gesehen stimmt das nicht. Wir haben ein einheitliches Recht. Vielleicht haben wir eine andere Datenschutzkultur in Deutschland. Das mag sein. Und vielleicht haben wir, das wird bei dem Artikel auch deutlich, jedenfalls auch bei den Reaktionen von der einen oder anderen Polizeistelle, erstens eine große Aufmerksamkeit, was Datenschutz angeht und manchmal auch schlicht und ergreifend Fehlvorstellungen von dem, was der Datenschutz verlangt und was er nicht verlangt. Fehlvorstellung ist zum Beispiel, dass auf die Polizeiarbeit diese Öffentlichkeitsfahndung nach der Strafprozessordnung die Datenschutzgrundverordnung anwendbar sei. Die ist dann nämlich gar nicht anwendbar, sondern die Richtlinie, die entsprechend regelt für den Bereich der Strafverfolgung der staatsanwaltschaftlich gesteuerten Polizeiarbeit. Es ist auch aus meiner Sicht natürlich absurd, bei einem Fahndungsaufruf den Namen zu kürzen mit der Begründung, man würde in die Datenschutzrechte des Verdächtigen oder Beschuldigten eingreifen. Das ist natürlich wirklich einfach Unfug, wird aber vom Datenschutz auch nicht verlangt, sondern das ist natürlich eingepreist in den Vorschriften der StPO zur Frage, darf ich überhaupt öffentlich nach jemandem fahnden? Das mit den Bildern ist ein Sonderthema. Die Polizei hat nicht darauf verzichtet, Bilder zu veröffentlichen, sondern sie haben das nur auf der eigenen Webseite gemacht und auf Social Media dann einen Link. Und nach Aussage der Polizei haben sie, sei das völlig effektiv, dann müsste halt einmal mehr geklickt werden, aber dann sei man auch auf dem Foto. Das hat Datenschutzhintergrund, nämlich die Frage, kann man am Ende der Fahndungsmaßnahme, vielleicht hat sich ja entweder der Fall erledigt, wie in Berlin, oder man hat möglicherweise auch falsch gelegen. Ja, wir haben es ja mit Prognosen zu tun, wer möglicherweise mit welcher Straftat was zu tun haben könnte. Vielleicht war das falsch. Dann muss man die Aufrufe natürlich auch zurücknehmen können. Und das kann man auf der eigenen Webseite natürlich tun. Wenn man das auf Social Media gepostet hat, kriegt man natürlich das nicht so ohne weiteres wieder, den Geist zurück in die Flasche. Deswegen ist das ein Gesichtspunkt. Hinten dran steht die große Frage, Nico, keine Angst, wir machen sie jetzt nicht auf, was die Polizei überhaupt auf Social Media verloren hat. Aus meiner Sicht wenig bis gar nichts. Aber auch da muss klar sein, wenn es eine polizeiliche Situation, insbesondere zum Beispiel eine Gefahrenlage gäbe, die es erforderlich machen würde, bestimmte Informationen auf Social Media zu posten, weil man sonst an die Gefährdeten oder Betroffenen nicht rankäme, dann kann man das natürlich auch. Auch dafür sieht in dem Fall polizeiliche Arbeit Artikel 6 der Datenschutzgrundverordnung durchaus Rechtsgrundlagen vor. Das heißt also auch hier wirklich, du hast zu Recht gesagt, gepflegtes Halbwissen oder Viertelwissen, das ist einfach dünn, dann auf den Datenschutz rumzubashen. Genauso, auch die Debatte fange ich jetzt nicht an. Aus Sicht eines gestandenen Datenschützers sind die Cookie-Banner natürlich nicht dem Datenschutz anzulasten, sondern einfach dem Umstand, dass der Webseitenanbieter gerne die personenbezogenen Daten der Nutzerin oder Besucher der Webseite vermarkten möchte. Und dann brauche ich halt eine Einwilligung. Ja, natürlich brauche ich keine Cookie-Banner, um eine Webseite aufzubauen. Kann mich ja darauf beschränken, nur erforderliche Datenverarbeitung vorzunehmen und dann ist alles in Butter. Und schließlich, niemand muss Datenschutzhinweise lesen. Dazu gibt es keine Pflicht. Und auch dieses standardmäßige Abfragen, bestätige, ich habe gelesen, ist also wirklich dämlich, kann man nicht anders nennen. Und nicht der Datenschutz ist dämlich, sondern der, der solche Hinweise anbietet oder die Leserinnen und Leser verpflichten möchte, erstens das zu lesen und zweitens das zu bestätigen. Das hat mit Datenschutz nichts zu tun. Insofern sagen wir mal als Freunde des Journalismus, das war wohl eher ein Meinungsbeitrag. Dann sollte man es aber auch als Kommentar oder sonst wie in der Welt kennzeichnen, weil man sonst vermuten würde, es kämen in irgendeiner Weise recherchierte Fakten und die sind dort nicht zu finden.
Vielleicht noch kurz ergänzt, Stefan, sollten wir hinweisen, dass das ja gesetzlich geregelt ist mit den Fahndungsfotos. 131 Bertha der Strafprozessordnung, Absatz 1, ich lese mal kurz vor, weil es ist kurz. Die Veröffentlichung von Abbildungen eines Beschuldigten, der einer Straftat von erheblicher Bedeutung verdächtig ist. Also alles der Fall bei unserem CSD-Islamisten, ist auch zulässig, wenn die Aufklärung einer Straftat, insbesondere die Feststellung der Identität eines unbekannten Täters, auf andere Weise erheblich weniger Erfolg versprechen oder wesentlich erschwert wird, heißt es in 131 Bertha. Und in 131a Absatz 3 heißt es dann, aufgrund einer Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung darf Straftat auch eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet werden, wenn der Beschuldigte dringend verdächtig ist und so weiter und so fort. Also wir haben Regelungen in 131a, 131b Strafprozessordnung explizit auch zu der Veröffentlichung von Abbildungen, wie das so schön heißt. Dort, also zum Abdruck von Fotos. Und das ist ja auch gar nicht, wie du zu Recht gesagt hast, hat ja gar nichts mit der DSGVO zu tun, nicht? Weil das ist Polizeitätigkeit hier. Und für die gilt die Richtlinie und die aufgrund der Richtlinie dann erlassenen Vorschriften hier der Strafprozessordnung. Und insofern ein Sturm im Wasserglas. Nächstes Thema.
Ja, wir schauen auf einen Artikel von Professor Peter Östmann. Er ist Professor für Rechtsgeschichte an der Universität Münster und hat in der FAZ einen Artikel verfasst mit der schönen Überschrift Lob des Positivismus. Und da sind wir mittendrin in der juristischen Methodik und bei der Frage, was ist eigentlich genau ist Positivismus? Eine sehr alte Debatte, wirklich jahrhundertelang geführt. Die Frage zwischen denjenigen, die das Recht als eine formale Ordnung ansehen und den Anwendungsbefehl in den Vordergrund rücken, sodass jeder, ob öffentliche oder private Person, verpflichtet ist, sich an das Recht zu halten. Und dagegen, gegen diesen Positivismus gestellt, die sogenannte Naturrechtslehre, die sagt, naja, es gibt eine Legitimität jenseits des positiven Rechts. Und es kann durchaus sein, dass man mal vom formalen Recht abweichen muss und dafür gute, übergeordnete moralische Gründe anführen kann. Beispiel oder Anlass für den Beitrag von Professor Oestmann war offensichtlich die Demonstrations- und Blockadeversuche anlässlich des AfD-Parteitags, der jetzt vor wenigen Wochen stattgefunden hat, wo die Frage gestellt wurde, kann das legitim sein, einen Parteitag zu blockieren, auch wenn das positive Recht natürlich der AfD die Möglichkeit einräumt, sich dort zu treffen und parteimäßige Beschlüsse zu fassen. Die Ausführungen von Herrn Oestmann sind interessant. Es geht natürlich um eine Frage, ob durch solche Legitimitätsüberlegungen die Rechtsbindung ausgehöhlt wird und was das eigentlich bedeutet. Er weist darauf hin, dass das häufig den Feinden von Demokratie und Rechtsstaat nutzt, wenn man das Recht hinterfragt. Auch da haben wir natürlich eine gerade auch eine deutsche Tradition, Historie, auf die man schauen kann, nämlich dass versucht wurde, mit politischem Primat gegen die Rechtsbindung vorzugehen, sowohl in Zeiten des Nationalsozialismus als auch in Zeiten der DDR hatte man sich gerne auf sogenanntes überpositives Recht berufen, also auf eine höhere moralische oder andere Wertordnung, die die Rechtsbindung auflöst. Dagegen haben immer ganz stark argumentiert die Positivisten. Einer der bekanntesten war Hans Kelsen, ein deutscher Professor jüdischen Glaubens, der mit seiner reinen Rechtslehre wirklich Geschichte geschrieben hat. Der meinte, man könnte Recht als logisches System erklären, bei dem die Geltung der jeweils niedrigeren Norm auf eine höhere Norm zurückzuführen ist und insofern ein ganz geschlossenes System, das allerdings eine oberste Norm, eine Grundnorm voraussetzt, die dann eben nicht positiv gesetzt ist, sondern vorausgesetzt ist. Sehr interessante, auch rechtstheoretische Überlegungen, die natürlich dann in der NS-Zeit sozusagen in besonderer Weise auf die Probe gestellt wurden und auch zu Konsequenzen führten. Gustav Radbruch, SPD-Mitglied und Justizminister in der Weimarer Republik, hat sich zum Beispiel durch die NS-Zeit vom Positivismus abbringen lassen. Und davon zeugt auch seine bekannte Radbruchsche Formel, dass es einen möglichen Widerspruch geben kann zwischen dem gesetzten Recht, also dem positiven Recht, und der Gerechtigkeit. Und wenn dieser Widerspruch ein unerträgliches Maß erreicht, dann müsse das Gesetz der Gerechtigkeit weichen, dann sei das Gericht unrichtiges Recht. Viel weiter sind wir bis heute nicht gekommen, sodass es offensichtlich diesen Widerspruch gibt und dass es gefährlich ist, aus der Positivität des Rechts rauszuspringen. Sowohl schwierig in Bezug auf demokratische Aspekte, nämlich die Herrschaft der Mehrheit, die sich dann eben auch in den Gesetzen ausdrückt, und rechtsstaatlichen Überlegungen, die in Deutschland auch aufgrund der NS-Erfahrung in grundrechtliche Garantien umgemünzt wurde, die eben als Minderheitenrechte mehrheitsfest sind. All darauf, auf diese Aspekte weist Professor Oestmann verdienstvollerweise hin. Insofern ein schöner Anlass, nochmal drüber nachzudenken, ob wir uns ans positive Recht halten oder welche Gefahren auch damit verbunden sind, wenn wir da raushüpfen aus unserer Rechtsordnung und sagen, mag ja alles sein, aber es gibt eine Legitimität hinter dem positiven Recht.
Ich schätze Professor Oestmann sehr. Ich erinnere mich daran, mit ihm in der Corona-Zeit eine Podcast-Folge Corona im Rechtsstaat aufgenommen zu haben, wo es auch um sehr grundsätzliche Fragen ging, nämlich darüber, dass man die Ausübung von Freiheiten seinerzeit oft als Privilegien dann auch bezeichnet hat. Und das war die Folge 92 unserer Corona im Rechtsstaat-Folge. Auch Hans Kelsen, erinnere ich mich gerade, wo du ihn ansprichst, kam in der Podcast-Folge 28 von Corona im Rechtsstaat vor. Da habe ich mich damals mit Professor Dreyer darüber unterhalten, was denn eigentlich Kelsen zu der Rechtsprechung der Verwaltungs- und Verfassungsgerichte seinerzeit gesagt hätte. Da konnte man ja durchaus die Frage stellen, ob das so der reinen Rechtslehre folgte, was man dort von den Verwaltungs- und Verfassungsgerichten zu hören bekam. Du hast es gesagt, der Beitrag von Östmann, der die Antwort auf einen anderen Beitrag im FAZ-Feuilleton war, die Anne Gräfe und Ralf Michaels, die sehr stark die Legitimität der Sitzblockaden da anlässlich des AfD-Parteitags in Erfurt betont hatten. Peter Östmann hier mit der Gegenposition und der Betonung darauf, dass ja, in welches Fahrwasser man geraten kann, wenn man Legitimität und Legalität gleichsetzt, um es mal ganz einfach zu sagen. Östmann erinnert auch zu Recht daran, dass Straßenblockaden auch in der westdeutschen Vergangenheit durchaus ein immer mal wieder auftauchendes Phänomen waren, nämlich zum einen bei den Sitzblockaden, die es gegeben hat im Zusammenhang mit der NATO-Nachrüstung in den 80er Jahren. Er erwähnt dann auch Mahnwachen vor Abtreibungskliniken. Und wenn man ganz weit zurückgeht in die 1960er Jahre, damals blockierten Schüler und Studenten in Köln die Straßenbahngleise aus Protest gegen die Erhöhung der Straßenbahntarife.
Da warst du aber nicht dabei, Nico, oder?
Meine Großeltern haben mir davon berichtet. Nicht all diese so, und die, das ist halt eine Frage der Kategorien, und das finde ich auch gut nachvollziehbar, wie er hier argumentiert, ist eine Frage der Kategorien. Nicht alles, was das Recht vorschreibt oder verbietet, muss man jetzt zwingend als ein Postulat der Gerechtigkeit ansehen. Das sind zwei unterschiedliche Kategorien. Und insofern kann ich dem Lob des Positivismus, das er dort anspricht, schon ein wenig etwas abgewinnen. Es ist natürlich ein Holzschnitt, der Positivismus, weil wir ja alle auch wiederum wissen, dass das ein Irrtum ist, jetzt anzunehmen, so wie es Laien gelegentlich tun, dass man der Norm sofort die Antwort auf den Sachverhalt ansehen kann. Und bei der Auslegung und Anwendung der Norm fließen natürlich immer auch Wertungen mit ein, die man jetzt nicht, also jedenfalls ist das meine Überzeugung, nicht nur mit den Kategorien der reinen Rechtslehre bewerten kann.
Vielleicht noch zwei Anmerkungen, Nico, weil es mir in dem Kontext auffällt. Auch nach der Wiedervereinigung war das ein großes Thema. Ich meine, es war Bärbel Bohley, die damals sagte, wir haben Gerechtigkeit gewollt und den Rechtsstaat bekommen. Ja, im Prinzip dasselbe Thema angesprochen ist. Ja, und in Bezug auf den Beitrag von Anne Gräfe und Ralf Michaels in der FAZ vom 13. Juli, die doch sehr stark dafür sozusagen moralisch höherwertige Gründe sozusagen dem Rechtsbefehl sich zu widersetzen plädieren. Ich würde sagen, auf einer moralischen Ebene kann man natürlich so argumentieren und mit großem Eifer auch gegen formales Recht verstoßen. Was mir dann nicht einleuchtet ist, warum man dann aber sozusagen die Konsequenzen nicht tragen will. Kann ja sein, dass ich sage, eine bestimmte Norm widerspricht meinen eigenen Moralvorstellungen und deswegen eine staatliche Norm und deswegen akzeptiere ich sie nicht. Aber dann müsste man doch eigentlich zumindest einkalkulieren und auch in gewisser Weise bereit sein hinzunehmen, dass man dann eben entsprechend auch als Rechtsbrecher behandelt wird und das nicht sozusagen ummünzt und sagt, naja, wegen meiner moralischen Überzeugung stehe ich aber über dem Recht und möchte deswegen auch nicht nach den Maßstäben des Gesetzes beurteilt werden. Das geht halt nicht. Dann muss man eine echte moralische Entscheidung treffen und die Konsequenzen aus meiner Sicht auch tragen.
Manche Dinge kann halt der Rechtspositivismus auch dann nicht so leicht beantworten. Natürlich haben sowohl die in den Holocaust-Prozessen die Verbrecher dort, als auch dann die Mauerschützen in den Prozessen in den 90er Jahren, alle sehr positivistisch argumentiert und gesagt, also das war ja nach für uns geltendem Recht nicht verboten, sondern erlaubt oder sogar gefordert, befohlen. Und dann hat man ja sehr, sehr aufwendig argumentieren müssen, um dem zu entgegnen. Da spielt dann die Radbruchsche Formel eine zentrale Rolle. Und was ich jetzt doch etwas überzogen finde oder deutlich überzogen finde, ist, wenn Östmann jetzt Radbruch, der so und so schreibt, Östmann ist, das ist war mir neu, er mal ein Positivist gewesen sein soll, und dann nach dem Zweiten Weltkrieg die Radbruchsche Formel kreiert, die dann überhaupt es ermöglichte, dann auch die Nazi-Verbrecher dann auch zu verfolgen. Und da schreibt er jetzt dann, es gehört zur Tragik des deutschen Rechts, dass gerade Gustav Radbruch nach dem Zweiten Weltkrieg den juristischen Positivismus kritisiert und für das nationalsozialistische Unrecht mitverantwortlich erklärte. Das war historisch falsch, aber leider sehr wirkmächtig. Das ist eine, wie ich finde, doch etwas sehr überzogene Formulierung.
Die Radbruchsche Formel spielte übrigens, Nico, wenn ich mich recht entsinne, auch bei dem DDR-Unrecht eine erhebliche Rolle.
Natürlich.
Also auch da in Verfahren gegen Mielke und andere, das hat man sich dann doch wieder von Seiten der Gerichte auf die Radbruchsche Formel bezogen und dann also argumentiert, dass das positive DDR-Recht ein so unerträgliches Maß an Ungerechtigkeit dargestellt hätte, dass dieses gesetzte DDR-Recht nicht durchsetzen kann.
Ja, wobei man es bei den, also ich bin da auch natürlich fern, ein Experte zu sein, deswegen deletiere ich jetzt mal kurz und ungeschützt. Nach meiner Erinnerung, ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, spielte auch das Völkerrecht eine Rolle dann in der Argumentation in den Mauerschützenprozessen. Also da hat es schon versucht, noch in den Kategorien des positiven Rechts dann auch zu begründen. Das ist die Radbruchsche Formel noch mal kurz in der Kurzformel. Gesetzesrecht hat Vorrang, außer ein Gesetz, das ist dann eben die Aufnahme, ist unerträglich, ungerecht oder verleugnet die Menschlichkeit bewusst. Also das ist eine Formel, mit der man dann begründen konnte, bestimmte Vorschriften, also Vorschriften, die den Holocaust dann auch anordneten und ermöglichten, nicht anzuwenden. Und in den Mauerschützenprozessen hat man diese Formel, ist man wohl tatsächlich auch wieder auf diese Formel zurückgegangen, hat aber jetzt die Kriterien, wann etwas als unerträglich, ungerecht oder die Menschlichkeit verleugnend angesiedelt, dann wiederum auch aus dem Völkerrecht entnommen.
Und das zeigt dann auch wieder die ganze Problematik sozusagen, die juristisch-methodische Problematik, die dahinter steht. Es ist natürlich wunderschön und passend und harmonisch sozusagen von einer positiven Rechtsordnung auszugehen, wie die mit dem Blick von Hans Kelsen toll durchstrukturiert ist und alles passt zueinander und ist aufeinander zurückführbar. Und aus diesem positiven Recht breche ich aus, wenn ich dann mit der Radbruchschen Formel wieder mit Tatbestandsmerkmalen wie Unerträglichkeit, Unbilligkeit, Unmenschlichkeit agieren muss, weil das natürlich sehr unbestimmte Begriffe sind, die dann sehr unterschiedlich auch ausgelegt werden.
Stefan, kommen wir aus den Höhen des Positivismus, kommen wir in die, ich wollte fast sagen Niederungen, aber vielleicht ist der Begriff überzogen, aber doch nicht völlig neben der Sache, wie wir gleich sehen werden, des Bundesverfassungsgerichts. Und da haben wir uns interessiert für eine Entscheidung, die aus Karlsruhe gekommen ist, mit dem schönen Titel Sexpuppen mit kindlichem Erscheinungsbild. Ein Beschluss vom 21. Mai 2026, der am 2. Juli 2026 durch eine Pressemitteilung des Bundesverfassungsgerichts bekannt wurde. Dort in dieser Entscheidung ging es um eine Verfassungsbeschwerde, eingereicht von Personen, die sich selbst als pädophil bezeichneten und die, um ihre Pädophilie Herr zu werden, Sexpuppen einsetzen, um sich selbst damit selbst zu befriedigen und sich nicht an Kindern zu vergehen. Diese Personen waren die Beschwerdeführer und sie legten Verfassungsbeschwerde ein gegen § 184l StGB, der das Herstellen, Verkaufen, Kaufen und Besitzen von Sexpuppen, die wie Kinder aussehen, unter Strafe stellt, mit einem Strafrahmen von 3 bis 5 Jahren. Ja, das ist die Ausgangskonstellation gewesen. Die Beschwerdeführer haben argumentiert, dass diese Strafnorm, die den Sinn haben soll, jetzt auch Pädophilie oder Übergriff auf Kinder zu verhindern oder doch einzudämmen, dass diese Vorschrift jetzt in ihrem Fall genau das Gegenteil bewirkt, dass sie nämlich dadurch die Möglichkeit verlieren, legal sich mit diesen Sexpuppen zu beschäftigen und sie damit doch wieder in die Verlegenheit zu bringen, ihre Triebe dann doch an richtigen Kindern auszuüben. Ja, das erstmal so zum Sachverhalt, Stefan. Die Verfassungsbeschwerde war nicht erfolgreich.
Ja? Ja, waren mehrere Verfahren, die da gleichzeitig beschieden wurden, waren nicht erfolgreich, die Verfassungsbeschwerden, so ist es, mit einer rechtlich gesehen interessanten, sage ich mal, Begründung, dass es hier um Fragen der sexuellen Selbstbestimmung geht, hast du schon betont, auch Karlsruhe sieht das, dass auch das Beschäftigen sozusagen mit Sexpuppen in diesen Bereich reinfällt und auch grundrechtlich geschützt ist als Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts aus Artikel 2. Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz, also immer mit Bezug auch zur Menschenwürde. Spannend und der juristische Knackpunkt dieser Entscheidung ist, wo verorte ich diese Frage der sexuellen Selbstbestimmung bei den Sexpuppen? Ist es eine rein sozusagen interne Angelegenheit? Das, was mit den Sexpuppen gemacht wird, findet ja eben nicht in der Öffentlichkeit statt, sondern im privaten Bereich. Und die Frage ist jetzt, die entscheidende Frage, gehört das zum Kernbereich privater Lebensgestaltung als Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, was dort mit den Sexpuppen veranstaltet wird? Wenn das so ist, dann ist es von Artikel 1 der Menschenwürde umfasst und dann wird so ein Verbot sich nicht halten lassen. Also brauchte man sozusagen einen juristischen argumentativen Hebel, um ranzukommen und auszuschließen, dass es sich um den Kernbereich privater Lebensgestaltung handelt, der ja sonst eigentlich ganz gerne angenommen wird, wenn es nicht nur um sexuelle Fragestellungen geht, sondern auch eben insbesondere um intime Fragestellungen. Und ein sozusagen Sozialbezug des Umgangs mit Sexpuppen zu finden, ist gar nicht so offensichtlich, aber man hat ihn gefunden. Schon der Gesetzgeber hat ihn gefunden und Karlsruhe hat sich jetzt damit befasst und es im Endeffekt abgesegnet. Sie haben nämlich einen Bezug zur Sozialsphäre festgestellt, indem Sie sagen, ja, das mag ja sein, dass der oder die Betreffende mit der Sexpuppe da für sich und privat im Rahmen seiner privaten Lebensgestaltung unterwegs ist. Aber dadurch wird die Hemmschwelle gesenkt, sexuelle Übergriffe auf Kinder zu begehen. Und dadurch fände eine schleichende Normalisierung statt. Ja, also die Argumentation, wer sich mit Sexpuppen beschäftigt, der vergreift sich auch an Kindern. Diese Argumentation hat zwar, und das gesteht auch Karlsruhe eindeutig zu, keinerlei wissenschaftlichen Beleg. Den gibt es nicht. Den hat wieder der Gesetzgeber im Rahmen der umfangreichen und auch kontroversen parlamentarischen Debatte gefunden. Noch konnte Karlsruhe darauf hinweisen, dass das in irgendeiner Weise belegt ist. Es lässt sich ja genauso gut die gegenteilige Position sozusagen plausibel darstellen, dass man sagt, naja, wenn der sich an Sexpuppen vergeht, dann muss er sich ja gar nicht an Kindern vergehen, dann hat er sich sozusagen ausagiert und Kinder sind dadurch eher geschützter. Aber nein, Karlsruhe sagt, schleichende Normalisierung, die da stattfindet, also Abbau einer Hemmschwelle. Und zwar gäbe es dafür keinen wissenschaftlichen Beleg, also es ist nur so eine Idee. Aber Karlsruhe sagt dann gleich wieder, das unterfällt aber dem Einschätzungsspielraum des Gesetzgebers. Das kann der Gesetzgeber so sehen. Also ein letztlicher, auch rechtlich, auch verfassungsrechtlich nicht hinterfragbarer Entscheidungsraum des Gesetzgebers, wo er aufgrund seines politisch-parlamentarischen Dafürhaltens sich für eine bestimmte Sichtweise entschließt und die anderen dann ausgeblendet werden. Und da sagt Karlsruhe, da gehen wir nicht ran, das kann man machen. Letztlich ist es natürlich wirklich eine Gratwanderung, die Karlsruhe dort macht, nämlich nochmal, es gibt keinen wissenschaftlichen Beleg für diese schleichende Normalisierung. Könnte auch genauso gut das Gegenteil der Fall sein. Daran knüpft an das Sondervotum.
Lass mal kurz noch mal eins wollte ich noch mal kurz sagen. Ich sitze gerade an einem Aufsatz, dem es auch ums Verfassungsrechtliche geht. Und das mache ich hier mit einem wissenschaftlichen Mitarbeiter zusammen. Und da haben wir uns gerade darüber unterhalten, wie man denn eigentlich Verhältnismäßigkeit prüft. Ja, der legitime Zweck, die Eignung, die Erforderlichkeit, die Angemessenheit. Was mich jetzt erstmal jenseits dessen, was im Ergebnis herauskommt, verblüfft hat, ist, also ich wäre als letztes auf die Idee gekommen, die Frage der wissenschaftlichen Evidenz zu prüfen beim legitimen Zweck, wie es das Bundesverfassungsgericht hier macht. Das ist mir völlig schleierhaft, wie man auf die Idee kommen kann, dass das eine Frage des legitimen Zwecks ist. Das ist wohl eine Frage der Eignung, die da gestellt werden müsste. Und stattdessen wird also hier in Länge finden sich dann zum unter der Rubrik legitimer Zweck. Ja, also da würde ich doch erstmal sagen, naja, also die Eindämmung des Missbrauchs von Kindern ist natürlich ein legitimer Zweck. Punkt. Aber ist diese Strafvorschrift dazu geeignet, das einzudämmen? Ja, und da hätte ich das eher erwartet. Also insofern ist mir die Dogmatik, wie Karlsruhe mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz umgeht, die wird mir immer schleierhafter oder die wird immer undurchsichtiger oder auch immer mehr durcheinander. Schon alleine das finde ich kritikwürdig. Jetzt glotzt einem natürlich, wenn ich das mal so sagen darf, auch ganz stark wieder die Corona-Rechtsprechung entgegen aus diesen Ausführungen zum Entscheidungsspielraum. Geht ja schon fast in die Richtung, wenn also nur irgendein Wissenschaftler sagt, das sei mir jetzt mit meinen Worten geeignet, dann reiche das irgendwie in dieser unendlichen Einschätzungsprärogative dann aus, um Grundrechtseingriffe, und zwar schwerwiegende, dann auch zu legitimieren. Das ist schon ein ziemlich dicker Hund, wie ich finde. Und dann ist das natürlich wieder auch ein starkes Argument, was dann ja auch kommt, sind die Schutzpflichten. Ja, die Schutzpflichten für die Kinder. Da wird dann auch auf einmal auch das kennen wir aus der Corona-Rechtsprechung, ja, dass das dann ein starkes Begründungselement ist, um also auch auf völlig ungesicherter Grundlage dann auch Grundrechtseingriffe zu legitimieren. Da guckt einen dann irgendwie so ein bisschen an, dass das, was wir früher unter der Abwägung von, wo es um Freiheit und Sicherheit gegangen ist, jetzt heißt Sicherheit immer schönfärberisch, wird das in den Begriff der Schutzpflicht gepackt. Ja, was natürlich auch dann wieder Rückkopplungen hat zu dem Freiheitsbegriff. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt ein Sondervotum. Ja, ach, ich freue mich ja über jedes Sondervotum, das es gibt. Unter anderem, weil sie so erfrischend dann oft geschrieben werden, weil sie sich nicht so ins Korsett drücken lassen müssen und weil es dann natürlich auch keine Kompromisse geben muss, wenn es nur einer geschrieben hat zwischen mehreren, die es verfasst haben. Ja, und das ist der Richter Offenloch, der nach meiner Kenntnis jedenfalls zum ersten Mal zu diesem Mittel greift und doch ganz schön klare Worte fasst, nicht, Stefan?
Ja, finde ich auch, ja. Er war Richter am Bundesgerichtshof, seit 2013 dort, Zivilsenat für Deliktsrecht zuständig und wurde dann im Dezember 2022 zum Bundesverfassungsgericht gewählt. Und hat hier ein Sondervotum hingelegt, wo man nur sagen kann, ja, das knallt. Um es kurz zu fassen, er bettet seine Kritik an der Mehrheit, 6-2 ging die Entscheidung aus, im zweiten Senat, in einen Satz. Und der heißt Moralgesetzgebung ohne hinreichend rationale Grundlage. Und das ist doch, passt schön auch zu unserem FAZ-Artikel, den wir gerade besprochen haben, wo er also offensichtlich auch ein Positivismusproblem anspricht, wo er sagt, ihr macht hier Immoralität. Das ist aber gar nicht mehr nachvollziehbar. Es fehlt die rationale Grundlage. Und genau das ist ja der Punkt, um den es geht. Ja, gibt es einen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass die Beschäftigung mit kindlichen Sexpuppen zu einer Erhöhung der Gefahr für Kinder führt? Also die Gefährdung, Opfer eines sexuellen Übergriffs zu werden, erhöht? Ja oder nein? Und dazu kann auch die Mehrheit nichts Vernünftiges, Belastbares, Rationales beitragen. Und genau das bemängelt er. Er argumentiert schön weiter, als ordentlicher Zivilist kann er aus dem Deliktsrecht stammend auch schön Kausalitätsketten und die Unterbrechung solcher Kausalitäten herunterbeten. Und er sagt halt, ja Freunde vom Zweiten Senat, die Beschäftigung oder der sexuelle Übergriff auf lebende, echte Kinder ist natürlich ganz stark abzugrenzen von der Beschäftigung mit einem Stück Plastik. Und es ist eine klare Zäsur, von der toten Sexpuppe auf reale Kinder umzusteigen. Und diese Zäsur darf man nicht übergehen. Und wenn man die übergehen möchte, dann nur auf wissenschaftlicher Basis. Und das fehlt. Und da würde ich sagen, da hat er einen Punkt. Ja, und das ist nachvollziehbar. Die Ungenauigkeit der Mehrheitsentscheidung, Nico, die du ja schon kritisiert hast, der Verortung dieser Problematik, die natürlich in die Geeignetheitsstation reingehört, zeigt schon, wie schwer sich auch die Mehrheit im Zweiten Senat getan hat, damit zurechtzukommen. Und zeigt auch übrigens ein Standardthema von Karlsruhe, eine Riesenproblematik auf. Karlsruhe hat als Gericht kaum eine Tradition, vielleicht noch nicht mal die Möglichkeit, Tatsachenfeststellung gut fundiert zu treffen. Karlsruhe schützt sich in gewisser Weise, indem Karlsruhe, das Bundesverfassungsgericht, darauf besteht, dass die Tatsachenfeststellung schon vor den Vorinstanzen durchgeführt worden. Deswegen besteht Karlsruhe ja auch immer auf der Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde, dass sie sagen, sollen sich doch erstmal die Fachgerichte abarbeiten, insbesondere auch am Sachverhalt und an den tatsächlichen Fragestellungen. Und wir entscheiden dann das Ganze aus verfassungsrechtlichem Blickwinkel. Aber es kommt immer wieder vor, dass auch in Karlsruhe, zum Beispiel bei Gesetzesverfassungsbeschwerden oder in anderen Kontexten, wo es eben keine Vorinstanzen gab, die den Sachverhalt klären konnten oder die tatsächlichen Zusammenhänge darstellen konnten, wo Karlsruhe entscheiden muss. Und dann fällt auf einmal auf, dass die Tatsachengrundlagen von Entscheidungen einfach sehr, sehr dürftig sind. Ich kann das aus eigener Praxiserfahrung schildern. In einem Fall kann ich es nur andeuten. Das ging um die Fragestellung Nichtraucherschutzgesetze in den Nullerjahren, wo Karlsruhe das Passivrauchen im Sinne einer Gefährdung für Nichtraucher angenommen hat, auf schwieriger wissenschaftlicher Grundlage. Da hätte man auch durchaus anders entscheiden können. Auch dort hat Karlsruhe einen Einschätzungsspielraum des Gesetzgebers befürwortet. Wer sich damit befassen will, ich habe dazu mal einen längeren Beitrag geschrieben zu den Tatsachenfeststellungen des Bundesverfassungsgerichts in einem Band, den die damaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des sogenannten Dritten Senats des Bundesverfassungsgerichts, also die wissenschaftlichen Mitarbeiter von Karlsruhe, rausgegeben haben mit dem Geleitwort vom damaligen Gerichtspräsidenten Hans-Jürgen Papier, den wir hier auch schon mehrfach am Mikrofon hatten. Das ist ein echtes Problem. Wie kommt Karlsruhe zu den Tatsachengrundlagen seiner Entscheidung? Da ist erheblicher Spielraum drin, sagen wir mal positiv, auch für die Richter selbst. Und da haben sie hier auch mal wieder, aus meiner Sicht jedenfalls, sich ziemlich klar positioniert und in den Worten von Richter Offenloch eine moralische Entscheidung getroffen auf unklarer Tatsachen- und Rechtsgrundlage.
Noch eine kurze Ergänzung zu dem Sondervotum. Offenloch weist auch auf etwas hin, wo ich auch drüber gestolpert bin, als ich die Mehrheitsentscheidung gelesen habe, nämlich auf ein, jetzt ist meine Worte, Logikbruch, nämlich beim Kernbereich privater Lebensgestaltung. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gibt es ja diesen Kernbereich privater Lebensgestaltung, der also jedem staatlichen Eingriff oder jedenfalls jeder Abwägung dort auch entzogen ist. Das so ganz, also gibt es das Tagebuchurteil von Ewigkeiten her, aber ansonsten so eine Entscheidung, die das mal wirklich mit Leben erfüllt hat, diesen Kernbereich, gibt es nach meiner Kenntnis nicht. Sondern es wird immer mal wieder angesprochen und irgendwie gibt es eigentlich kaum mal ein Regelungsanliegen, dass der Gesetzgeber hat, das daran scheitert. Jetzt, womit haben wir es hier zu tun? Wir haben es damit zu tun in diesem Fall, dass die beiden Beschwerdeführer geltend machen, dass diese Strafvorschrift habe ganz zwangsläufige Folgen für ihr Masturbationsverhalten. Ja, jetzt würde man ja naiverweise sofort annehmen, also was, wenn nicht Selbstbefriedigung, sexuelle, gehört zum Kernbereich privater Lebensgestaltung. Also das müsste eigentlich das Musterbeispiel dafür sein. Und jetzt macht das Bundesverfassungsgericht, die Mehrheit, macht dann so einen Kunstgriff und sagt, na ja, weil das aber wiederum ja möglicherweise auch, die Selbstbefriedigung mit Sexpuppen, weil die möglicherweise dazu führen kann, dass dann diejenigen, die sich dort selbst befriedigen, am nächsten Tag sich an Kindern vergehen. Dadurch habe das auf einmal Sozialbezug und gehöre nicht mehr zum Kernbereich der privaten Lebensgestaltung. Das ist meines Erachtens ein Logikbruch, weil man damit wohl jeden Sachverhalt aus dem Kernbereich herausnehmen kann. Ja. Weil nur dann, und das schreibt Offenloch dann auch in seinem Sondervotum, weil man ja nur dann überhaupt in die Frage hereinkommt, ist hier eine Abwägung zulässig oder nicht, wenn es irgendein entgegenstehendes Interesse oder Rechtsgut gibt, das dort in Frage kommt. Also wenn es immer so ist, dass sobald also die Möglichkeit besteht, dass es eine Konfliktlage gibt, dass man dann eben doch abwägen kann, dann ist eigentlich die ganze diese ganze doch ausgefeilte Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts oder diese ganzen Grundsätze, das ausgefeilte Rechtsprechung ist es gar nicht wohl, sondern es sind ausgefeilte Grundsätze, die sich in vielen, vielen Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen finden, zum absoluten Schutz des Kernbereichs, dann ist das eigentlich alles obsolet.
Ja, dann bricht das Eis in sich zusammen. Das ist, glaube ich, ein ganz gewichtiges Argument gegen die Mehrheitsentscheidung und sollte jedenfalls uns nochmal zum Nachdenken bringen. Es gibt einen anderen Aspekt, der hier im konkreten Fall ging es um Sexpuppen. Ich glaube, die will jetzt keine Prognose anstellen, wie viele Bürger und Bürger in Deutschland bislang Kontakt zu Sexpuppen hatten. Aber es ist, würde ich sagen, ein überschaubares Thema. Das größere Thema hintendran ist die Frage der Digitalität. Was bedeutet das denn für den digitalen Raum? Und da haben wir natürlich das ganz schwierige und auch schlimme Thema der Kinderpornografie im Hintergrund stehen. Wir sind jetzt technisch so weit, dass wir KI-gestützt im Prinzip an bildlichen Darstellungen, auch an Videos, alles künstlich generieren können, was man sich nur vorstellen kann, und zwar in jeder Form. Und natürlich gibt es inzwischen nicht nur KI-generierte Pornografie, es gibt inzwischen auch KI-generierte Kinderpornografie. Und wenn man diese Grundsätze, die Karlsruhe hier aufgestellt hat, zu den Sexpuppen überträgt, dann passiert etwas, was nicht passieren müsste zumindest. Nämlich, dass etwas, was entlastende Wirkung haben könnte im digitalen Raum, nicht genutzt wird. Wovon spreche ich? Ich spreche davon, dass wir durch die Möglichkeit, Bilder und Videos künstlich zu generieren, eine ganz große Entlastungswirkung haben. Das, was man lange Jahre, jedenfalls in den 2000ern, immer wieder als Problem angesehen hat, die sogenannten Rachepornos oder Veröffentlichung von intimen Bildern nach Ende einer Beziehung und Ähnliches, das war doch nur deswegen so belastend für die davon Betroffenen, weil das gesamte Umfeld auf diese Bilder und die Videos schaut und sagt, ach stimmt, das ist ja der und der. Inzwischen im digitalen Raum können wir alles faken, wir können alles kopieren, wir können auch Gesichter, ganze sozusagen Persönlichkeiten abbilden in Bildform und haben die große Chance, dass jetzt jeder von uns zu Recht oder zu Unrecht sagen kann, sieht aus wie ich, bin ich aber gar nicht. Ja? Und diese Vorstellung, dass das, was wir sehen, der Wahrheit entspricht, bricht gerade in sich zusammen. Und das ist kann eine große Befreiung sein. Und diese Befreiung wird nicht genutzt, ja? Sondern es wird nur drauf geschaut, ja, aber was für Folgen könnte das denn haben? Hier im Beispiel der Kinderpornografie. KI-generierte Kinderpornografie hat, mag man scheußlich finden und wie auch immer beurteilen, aber sie hat einen großen Vorteil gegenüber der bisher generierten Kinderpornografie, dass dabei nämlich keine Kinder zu Schaden kommen. Und die Chance, denjenigen Menschen, die krankheitsbedingt, lustbedingt, persönlichkeitsbedingt sich mit sowas beschäftigen wollen, den Ausweg gibt zu sagen, wir machen das auf KI-Basis. Und dadurch kommt ja außer sozusagen dir selbst als Konsument niemand damit in Kontakt und auch keiner zu Schaden. Die Chance nimmt man sich, wenn man die Sexpuppen so behandelt, wie man sie behandelt. Nämlich dann wird sofort das Argument kommen, ja, dann sinkt aber deine Hemmschwelle. Und es mag ja sein, dass das ein rein technischer Vorgang ist und da wurden ein paar Pixel links und rechts geschubst und das geht niemandem was an und kein Mensch kam zu Schaden bei der Produktion dieser scheußlichen Bilder. Und du erfreust dich daran in irgendeiner Art und Weise und das finden wir moralisch ganz schlimm, aber es kommt ja wenigstens kein Dritter zu Schaden. Und jetzt würde man in der gleichen Logik von Karlsruhe sagen müssen, ja, aber es senkt die Hemmschwelle. Ja, es senkt die Hemmschwelle, sich um echte Kinderpornografie zu kümmern oder dann nächster Schritt auch sich selbst in der Wirklichkeit an Kindern zu vergreifen. Und mit der Argumentation nutzt man also die Chancen, die in der Digitalität stecken, überhaupt nicht, sondern erweitert einen Bereich der Strafbarkeit, die letztlich nur auf einer Vermutung beruht. Und das ist, glaube ich, bedauerlich.
Ja, das hat wohl dann tatsächlich die Folgen, die du auch ansprichst. Vielleicht noch kurz, da wir heute schon mal zweimal auf Folgen dieses Podcasts bzw. des Vorgängerpodcasts hingewiesen haben, auch über nicht Sexpuppen, aber über Sexroboter haben wir uns ja schon mal unterhalten, mit Iris Fahn. vor drei Jahren mittlerweile, 31. August 2023, unsere Folge 42. Da haben wir uns mit der Expertin für alle rechtlichen und ethischen Fragen rund um Sexroboter unterhalten, mit Iris Fahn, der Schriftleiterin von Privacy in Germany. Und mit diesem Querverweis kommen wir dann zum Ende der heutigen Folge und freuen uns, wenn uns all diejenigen, die uns bis hierhin zugehört haben, auch das nächste Mal gewogen bleiben. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.